Pascal hat ja schon ein bisschen was zu mir gesagt. Mein Name kennt ihr ja jetzt, Peter Schmidt. Und ich will ehrlich gesagt gar nicht so viel Zeit damit verschwenden, irgendwie über meine Person zu reden. Grundsätzlich, ich bin 45 Jahre alt, ich bin verheiratet. Elena, meine Frau, sitzt da hinten, genauso wie mein ältester Sohn Ruben mit 21 und die Tabea mit 10 Jahren ist gerade mitgegangen. Genau, und das Allerwichtigste über mich, muss ich sagen, und das mit Abstand, ist, dass ich an den Herrn Jesus glaube. Das ist wirklich mit Abstand das Allerwichtigste. Und wenn ich hier vorne stehe und predige, dann habe ich ehrlich gesagt das Ziel oder das mein Wunsch, dass diese Person auch hier verherrlicht wird. Das ist das, was ich vorhabe, nichts weniger. Ja, vor einiger Zeit habe ich mit meiner Arbeitskollegin über den Glauben an Jesus Christus gesprochen. Und sie kommt ursprünglich aus St. Petersburg. Und nachdem ihre Oma, die ihr sehr nahe stand, gestorben war, machte sie sich vermehrt Gedanken über Gott. Ob es ihn gibt und was das für sie bedeutet. Ihre Oma glaubte an Gott und wollte immer, dass ihre Enkelin das ebenso tut. Und so kamen wir dann ins Gespräch und irgendwann erzählte ich ihr auch, dass Jesus für die Sünden und die Schuld des einzelnen Menschen ans Kreuz ging. Er starb für meine und auch ihre Schuld. Und dass die Annahme und der Glaube daran der erste Schritt in ein Leben als Jünger Jesus bedeuten. Und sie hörte sich auch alles artig an und diesem Gespräch folgten dann weitere. Und danach habe ich mir gedacht, ich kaufe ihr eine russische Bibel, habe ich dann auch gemacht, ihr besorgt und ihr geschenkt. Und sie versprach, sie zu lesen. Und kurz vor Weihnachten hatten wir dann wieder gemeinsam Spätdienst. Und sie hatte Wort gehalten und tatsächlich in der Bibel gelesen und war dann eigentlich voller Vorwürfe Gott gegenüber. Erstens, warum hat Gott eigentlich eine Regel im Garten Eden erstellt? Also sie hat direkt von vorne angefangen. Damit würde er uns ja nicht auf Augenhöhe begegnen. Geht nicht. Und die zweite Sache war dann ganz klar eine Anklage gegen Gott. Sie las in 1. Mose 4 die Geschichte von Kain und Abel. Sie würde es ungerecht finden, dass Gott dem armen Kain so bestraft. Warum geht Gott so mit Kain um? Und ihr größtes Ärgernis war folgender Vers. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht mehr länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. 1. Mose 4, Vers 12. Sie hatte sich so sehr darüber aufgeregt, dass sie ab diesem Vers einfach nicht mehr weiterlas. Und ich habe erstmal eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, warum eigentlich? Weil ich hätte ja eher erwartet, dass sie sich über Kain aufregt, oder? Ich meine, der erschlägt ja im Vorfeld seinen jüngeren Bruder. Und so las ich mir den Text in 1. Mose 4 mehrfach durch. Und dieser ist auch mein heutiger Predigttext. Und es ist darin die Antwort für meine Arbeitskollegin enthalten und ich glaube auch ebenso eine Botschaft für uns alle. Also mein Predigttext steht also in 1. Mose 4, 1 bis 16 und ich möchte ihn gern einmal vorlesen. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Und nun verflucht seist du vom Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm, nicht so, jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlug, der ihn finden würde. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not östlich von Eden. Also ich werde nicht auf alle Punkte hier in diesem Text eingehen können. Das ist auch schier unmöglich. Aber drei Punkte habe ich, die ich hier auf jeden Fall verdeutlichen möchte. Erstens, erster Punkt, ein Hoffnungsträger. Zweitens, ein Schuldträger. Und drittens, ein Hoffnungserfüller. Die ersten Verse unseres Abschnittes schildern uns, wie Adam und Eva die beiden ersten Kinder dieser Welt bekommen. Und das ist auch ein Stück weit die Konsequenz dessen, was vorher im Garten Eden passiert war. Ja, Adam und Eva sündigen dort und werden als Folge dessen aus dem Garten Eden vertrieben. Ja, und auch aus der Gemeinschaft mit Gott. Eine weitere Folge des Sündenfalls ist eben, dass Eva als Frau Kinder mit großem Schmerz gebären wird. Und so passiert es auch. Eva bekommt also ihr erstes Kind. Ein Sohn wird geboren. Und Eva nennt ihren Sohn Kain. Und die Bedeutung dieses Namens lautet so viel wie Erworbenes oder auch Gewinn. Und Eva erklärt die Namensgebung des ersten geborenen Menschen auf dieser Welt und sagt Folgendes. Ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Und nun mag man sich fragen, was meint denn Eva damit? Sie hat doch schon einen Mann, oder? Den Adam. Nein, ich glaube, hier geht es um einen Bezug, den Eva zu etwas zieht, was sie vorher von Gott selber gehört hat. Ich persönlich glaube, dass sich hier schon die Hoffnung des Menschen auf seine Erlösung zeigt. Es ist der erste menschliche Ausdruck auf das, was Eva hörte, als Gott in 1. Mose 3, Vers 15 zu der Schlange sprach. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Dieser Vers wiederum in der Bibel ist der erste Ausdruck Gottes, dass die Sünde, die durch Adam und Eva in die Welt gekommen ist, nicht siegen wird. Dass der Teufel, der uns als Betrüger, Lügner und Verführer in der Bibel beschrieben wird, nicht das letzte Wort hat. Es ist da schon das Evangelium, die frohe Botschaft zu erkennen. Es verweist zum ersten Mal auf einen Erretter, auf Jesus Christus. Und wegen dieser frohen Botschaft und der eigenen Hoffnung Evas auf Erlösung gibt Eva ihrem Sohn seinen Namen. Erwerb oder auch Gewinn nennt sie das erste Kind dieser Welt. Und ich glaube, sicher hatte Eva das im Kopf. Sie hoffte auf den Erwerb ihrer Erlösung, der Wiedergutmachung. Eva schaute keine tausenden Jahre in die Zukunft, hatte keine Ahnung von Begriffen wie Messias oder Eschatologie. Ich glaube, dass aus der Sicht Evas gerade ihre Hoffnung geboren wurde. Der Mann, der der Schlange den Kopf zermalmen wird, der den Weg zur Gemeinschaft mit Gott wieder möglich macht. Kain bekommt hier nicht einfach nur irgendeinen Namen. Er soll der Türöffner sein. Er war der Hoffnungsträger, die erfüllende Prophezeiung, die man sich herbei wünscht. Und Kain wächst also heran und ich stelle mir das so vor, dass Adam und Eva nach jedem Arbeitstag, den Kain auf seinem Feld verbringt, ihn erwartungsvoll fragten, und, bist du heute der Schlange begegnet? Hast du ihr den Kopf zertreten? Oh, sehen wir da ein leichtes Humpeln? Wie geht's deiner Ferse? Nein, wir lesen das alles nicht in der Bibel, aber stellt euch mal vor, dass Adam und Eva aus dem perfekten Leben, der Gemeinschaft mit Gott, dem absoluten Glück herausgeschmissen werden. Was war für sie wohl ihr größter Lebenstraum? Sicher, dass ihnen bald der Weg wieder freigegeben wird zur ungetrübten Beziehung mit Gott. Alles andere muss doch für sie ohne Bedeutung gewesen sein. Und ich glaube, das erklärt auch die Namensgebung Kains. Und auch in gewisser Weise die Namensgebung eines weiteren Sohnes. Denn da steht, Eva bekam einen weiteren Sohn und diesen nennt sie Abel. Und Abels Name bedeutet Nichtigkeit oder Vergänglichkeit. Und es ist auffällig, oder? Was für ein großer Kontrast besteht in der Namensgebung zwischen Kain und Abel. Auf Kain lag aus Evas Sicht die Hoffnung der Verheißung. Abel kam einfach hinterher. Wo die Hoffnung bei Kain noch getragen hat, fehlt sie bei der Geburt Abels. Gott sagt ihnen ja nichts von zwei Männern, die der Schlange den Kopf zertreten werden, oder? Ein Jahr nach dem anderen vergeht und der Nachkomme Evas, der zermalmt niemanden den Kopf. Und sie weiß noch nicht, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis zu dem Tag, da sie ihre Hoffnung auf Kain ganz begraben wird. Der Hoffnungsträger wird versagen. Statt der Schlange wird er seinem Bruder den Schädel einschlagen. Lieber Zuhörer, was sind deine Wünsche und Hoffnungen? Die Frage ist, was ist dein Hoffnungsträger? Das Buch Prediger stellt dem Leser im Prinzip genau dieselbe Frage. Der weiseste Mensch, der je gelebt hat, kommt dann immer wieder zur selben Erkenntnis. Es ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Ohne die Beziehung mit Gott wird dem Menschen alles zur Nichtigkeit. Kein als Mensch wird als Hoffnungsträger versagen. Im Übrigen auch für sich selber. Er wird genauso schuldig wie seine Eltern. Es braucht einen anderen Hoffnungsträger und das ist etwas, was sich seit tausenden Jahren nicht geändert hat. Nicht nur Kain, auch wir selbst taugen nicht als Hoffnungsträger. Nicht nur Kain, auch wir sind schuldig. So komme ich zu meinem zweiten Punkt, der Schuldträger. Die Bibel beschreibt nach der Namensgebung von Kain und Abel ziemlich unvermittelt, dass Kain Ackerbauer wird und Abel ein Schafhirte. Sie haben die Kindheit hinter sich gebracht und sind erwachsen geworden. Dann, nach einer unbestimmten Zeit, ergreift Kain die Initiative. Er, der selber Gewinn heißt, gibt von dem Gewinn seines Ackerbodens, von den Früchten seines Ackers gibt er Gott etwas. Und an dieser Stelle muss man sich ja eigentlich fragen, warum macht Kain das? Warum generell opfert er eigentlich? Ich meine, Kain lebte sehr, sehr viel früher, als ein Mose das tat. Er kannte nicht das dritte Buch Mose, er kannte nicht sämtliche Regelungen, was den Opferritus anging, und ebenso Abel nicht, kannten die nicht. Beide aber gehen nun hin und opfern etwas, unaufgefordert, wollen beide hier etwas zum Ausdruck bringen. Kain nimmt also etwas von den Früchten seines Feldes und gibt es Gott. Abel nimmt von den Erstgeborenen seiner Schafherde und tut das ebenso. Und an diesem Punkt gehen viele Ausleger dazu über, die Qualität des jeweiligen Opfers zu beschreiben und daran eigentlich etwas festzumachen. Doch ich finde, vorher sollte man eigentlich beachten, dass beide Brüder die unaufgeforderte Intention zeigen, Gott etwas zu opfern. Wir lesen nichts davon, dass sie sich das bei ihren Eltern abgeschaut hätten. Auch hatte Gott selber ihnen das nicht geboten. Ich glaube, dass hier erst einmal der Versuch des Menschen zu sehen ist, der sich Gott nahen möchte. Und nur mit diesem Kontext lassen sich diese beiden Opfer bewerten. Beide Brüder hätten aus meiner Sicht die Möglichkeit gehabt, entweder ein Speise- oder ein Tieropfer zu wählen. Ihre Berufswahl hat ihnen aus meiner Sicht die Wahl des Opfers nicht vorgegeben. Abel hätte sich Früchte oder Weizen von seinem Bruder holen können. Ebenso hätte Kain den Abel um ein Lamm bitten können. Die Wahl ihrer Opfer aber zeigt im Grunde etwas, was jeder Mensch tut, wenn er versucht, sich wie Kain und Abel Gott zu nähern. Wenn wir uns das viel spätere entstandene Gebot in 3. Mose anschauen über das Opfer, wird klar, dass es sehr wohl beides gab. Es gab sowohl Tieropfer als auch Speisopfer. Beides war Gott willkommen. Da steht nirgendwo, dass das eine besser als das andere war. Wenn man sich aber die ersten Kapitel im 3. Buch Mose anschaut, erkennt man folgendes Muster. Zuerst muss entsühnt werden. Zuerst muss geheiligt werden. Zuerst einmal muss sich der Mensch um sein Grundproblem kümmern. Dann erst steht es ihm zu, Dank- oder Speisopfer zu bringen. Was Kain hier an dieser Stelle nicht sehen will, ist, dass er nicht einfach so zu Gott kommen kann. Der Mensch kann das nur, wenn er das erfüllt, was im 3. Buch Mose 11, Vers 44 steht. Seid heilig, denn ich bin heilig. Beide überlegen sich also, was könnte Gott gefallen? Und ausgehend von ihrem Zustand als Menschen, die also nicht mehr im Paradies sind, die unheilig sind, kommt nun Abel auf den Gedanken, Tiere zu opfern. Er gibt ein Leben, um vor Gott zu kommen. Und sicher hat er von seinen Eltern gehört, dass Gott ihnen kurz nach dem Sündenfall Kleider aus Fell machte, da steht, um ihre Blöße zu bedecken. Und er musste von ihnen erfahren haben, dass die pflanzlichen Feigenblätter nicht ausreichen, ihre Blöße zu bedecken. Ein Leben wurde geopfert, weil sie sich schuldig gemacht hatten. Sie hätten als Strafe sofort sterben sollen, stattdessen wählt Gott ein stellvertretendes Opfer. Die Entscheidung also, ein Lamm zu opfern, war das Ergebnis, dass Abel verstand, dass seine eigene Blöße, seine Sünde so schwer wiegt, dass ein stellvertretendes Opfer nötig ist. Und genau das ist es, was Kain aus meiner Sicht nicht anerkennt. In seinem Opfer und dem ersten Versuch, Kontakt zu Gott aufnehmen, ist schon der ganze Götzendienst, der Stolz und die Werkegerechtigkeit des Menschen enthalten. Er überspringt sein Problem und versucht etwas zu kompensieren, nämlich seine Schuld. Doch es reicht auch bei uns nicht aus, wenn wir unsere Sünden mit ein paar guten Werken kontern. Sie sind die sprichwörtlichen Feigenblätter unseres größten Problems, eine kaputte Beziehung mit unserem Schöpfer, zerstört durch die Sünde. Gott erwählt nicht den menschlichen Gewinn. Nicht die selbstgerechten Werke eines Menschen finden seine Beachtung. Er erwählt das Nichtige. Er nimmt das Opfer Abels an. Abel steht für Schwachheit, für Unfähigkeit. In seinem Namen und seiner Handlung zeigt sich das richtige menschliche Verständnis des Evangeliums. Ein wehrloses Lamm wird geopfert, stellvertretend für Abel. Indem Abel das tut, gesteht er ein, dass er diesen Tod verdient. Jesus selber redet über Abel und bezeichnet ihn als einen Gerechten und Propheten. Siehe Matthäus 23, Vers 35. Und wenn Jesus selbst einen Menschen als Gerechten und Propheten bezeichnet, dann ist es. Punkt. Kennt ihr übrigens ein Prophetenbuch Abel in der Bibel? Nein? Was also prophezeit er wohl? Abel war ein Prophet und er prophezeit durch seine Opferhandlung. Das Lamm Abels ähnelt so dem Lamm Gottes. In Jesaja 53 steht über Jesus, den kommenden Messias, Folgendes geschrieben. Er war verachtet und er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Im Grunde verkündet ein Abel mit seinem Opfer in verkürzter Form das, was wir gerade in Jesaja 53 gelesen haben und was seine Erfüllung in Jesus Christus am Kreuz fand. Jesus nennt Abel ebenso einen Gerechten. Warum ist Abel ein Gerechter? Die Bibel sagt, dass der Gerechte nur aus Glauben leben wird. Und diese Aussage, die finden wir übrigens in beiden Teilen der Bibel, in Habakuk und auch Paulus erwähnt das. Und weil der Gerechte es also nur aus Glauben wird, finden wir, wen wundert's, ein Abel in guter Gesellschaft in der Aufzählung der Glaubenszeugen in Hebräer 11. Dort steht Folgendes. Durch Glauben brachte Abel ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain, durch das er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, wobei Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen redet er noch, obgleich er gestorben ist. Bei Abel geht es also nicht per se um die Wahl des richtigen Mediums, es geht im tieferen Sinne um den Ausdruck des Glaubens in ihm. Wenn Gott also in Hebräer 11 dem Abel ein Zeugnis gibt zu seinen Gaben, ist damit Folgendes gemeint. Gott hat einen Plan für die Errettung des Menschen. Die Sünde des einzelnen Menschen verlangt nach einer Strafe. Eine Strafe, die Jesus, das Lamm Gottes, tragen wird, der doch ohne Unrecht war und doch voller Liebe sein Leben für dich und mich und auch für einen Kain und Abel hingab. Das ist es, was Abel glaubte. Deshalb redet Gott noch heute durch ihn, obwohl er gestorben ist. Dieser Glaube ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Die Voraussetzungen für beide Brüder sind dieselben Voraussetzungen, die für alle Menschen gelten. Ein Kain und auch ein Abel haben dasselbe Grundproblem wie jeder Mensch. Derselbe Jesaja, der uns vorhin noch Jesus als das Lamm Gottes beschrieben hat, sagt in Kapitel 64, Vers 5 Folgendes. Und ich glaube, dass das für alle Menschen gilt. Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt, und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind. Wir alle also sind in gewisser Weise in der bescheidenen Position eines sündigen und mörderischen Menschen vor Gott. Und so können wir festhalten, dass der Schuldträger in unserer Geschichte nicht nur ein Kain ist. Ja, es reicht noch nicht mal aus zu sagen, dass auch ein Abel Schuld trägt. Der Schuldträger ist der Mensch. Der Schuldträger bist du. Und im Glauben an Jesus übernimmt er aber deine Schuld und wird zum unschuldigen Schuldträger. Da steht in Jesaja 53 Folgendes: Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. An diesem Punkt muss ich noch etwas über meine Arbeitskollegin erzählen. Sie sagte einmal bei einem Besuch zu der Aussage, dass Jesus für ihre Sünden gestorben sei, Folgendes: Ich möchte das nicht. Jesus muss das nicht für mich tun. Ich habe nicht drum gebeten. Wisst ihr, warum sie so etwas sagen kann? Anders als ein Jesaja versteht sie nicht, dass sie durch ihre Schuld rettungslos verloren ist. Das Evangelium, die frohe Botschaft, fällt nur dann auf fruchtbaren Boden, wenn der Mensch erkennt, dass er eine solche Botschaft benötigt. Wenn er verzweifelt versteht, wie dringend er Jesus Christus braucht. Das, was meine Arbeitskollegin sagte, ist etwas, was die meisten Menschen in ihren Herzen denken. Sie haben nicht den Eindruck, dass sie Jesus als ihren Erlöser und Erretter brauchen. Diese Menschen werden einmal Ähnliches hören, wie es ein Jesaja von Gott erfährt. Und es klingt nach einer der bittersten und verzweifelsten Aussagen Gottes. Ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich zu einer Nation, die meinen Namen nicht anrief. Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk, zu solchen, die auf dem Weg, der nicht gut ist, ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Jesaja 65, 1 bis 2. Gott beschreibt dann in den folgenden Versen den Götzendienst des Volkes Israel und sagt dann in Vers 5 zu diesen Menschen, die ihn ablehnen, Folgendes. Die da sagen, bleib für dich und komm mir nicht nah, denn ich bin heilig für dich. Diese sind mir Rauch in meiner Nase, Feuer, das den ganzen Tag brennt. Mein lieber Freund, weißt du, wann Gott zu dir persönlich am lautesten schrie, hier bin ich, hier bin ich? Als sein eigener Sohn am Kreuz für dich starb. Der Mensch, der wie meine Arbeitskollegen sein halbes Leben Gott ignoriert, sagt stattdessen, wie kann Gott das Leid im Leben zulassen? Wie kann er nur so gemein sein? Diese Aussage ist im Kern das, was die Menschen in Jesaja und auch meine Arbeitskollegen zu Gott sagt. Bleib für dich, komm mir nicht nahe, denn ich bin heilig. Wer sitzt bei dir auf der Anklagebank? Du oder Gott? Wenn du bei dir auf der Anklagebank sitzt, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Und so komme ich zu meinem letzten Punkt. Der Hoffnungserfüller. Kain hat, nachdem Gott ihn bestraft, Angst. Teil der Strafe Gottes ist, dass er neben der fehlenden Kraft des Ackerbodens nun unstet und flüchtig sein soll. Und so klagt er sofort darüber. Und auch an diesem Punkt sieht man keine Reue über den Mord an seinen Bruder und das Leid, das er über die erste Familie dieser Welt gebracht hat. Er sagt, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Und rein menschlich, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ich hätte da kein Mitleid mit ihm. Hat er denn die Strafe verdient? Wäre es nicht gerecht, ihn sofort zu Staub zu machen? Doch so ist Gott nicht. Er macht an Kain ein Zeichen. Und da steht nicht genau, wie das aussah. Es war auf jeden Fall für alle Menschen sichtbar, damit ihn niemand vor seiner Zeit ermorden würde. Und so ist Gott dem Kain trotz seiner furchtbaren Tat gnädig. Und du magst nun denken, ja, schön für den Kain. Und was hat das überhaupt mit mir zu tun? Jesus bringt in Matthäus 5 zum Ausdruck, dass schon der, der seinem Bruder zürnt, sich des Mordes schuldig gemacht hat. Ich glaube, dass es keinen Menschen gibt, der das nicht in gewisser Weise schon getan hat. Ja, wir können uns sehr wohl mit einem Kain identifizieren. Ja, was bedeutet denn nun das Zeichen an Kain für uns? Obwohl Kain den Tod verdient hat, darf er unter dem Schutz Gottes weiterleben. Obwohl wir als sündige Menschen ebenso den sofortigen Tod verdient haben, bekommen wir Zeit geschenkt. Ein langmütiger Gott vernichtet den Menschen nicht sofort. Jeder Regenbogen ist unser Zeichen dafür. Es ähnelt so dem Zeichen Kains sehr. So erinnert das Zeichen Kains einerseits an seine Schuld als Mörder und andererseits an die Langmut und die Geduld Gottes. Der Regenbogen erinnert einerseits an eine in Sünde gefallene Menschheit und andererseits ebenso an die Langmut und die Geduld Gottes. Doch Gott hat es nicht nur bei einem Regenbogen belassen. Er setzt noch ein ganz anderes Zeichen. Und ein letztes Mal, versprochen, möchte ich das Buch Jesaja bemühen. Auch dort und in der Hoffnungslosigkeit der Gefangenschaft Babels klagt das Volk Israel und mit ihm der Mensch, der ohne Gott über seine Nichtigkeit nur weinen kann. Jesaja 49, 14 bis 15. Zion sagt, verlassen hat mich der Herr hat mich vergessen. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Ein Wort an diejenigen, die sich hier Kinder Gottes nennen dürfen. Manchmal, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, unser Glaube schwindet, unser Versagen schwer wiegt und wir uns sagen, der Herr hat uns verlassen, dass er uns vergessen hat, dann dürfen wir uns dieselben Worte in Erinnerung rufen, die Gott einem Jesaja und damit dir sagt, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Für alle anderen gelten diese Verse nur, wenn sie ebenso wie Abel ihre Schuld erkennen und als sie an Jesus als ihrem stellvertretenden Opfer glauben. Dann, mein Freund, ist dein Name in der Hand des Herrn Jesus gezeichnet. Nicht mit wegwischbarer Tinte, sondern mit rostigen römischen Nägeln. Komm zu Jesus, glaube ihn und übergib dein Leben dem einen, der sein Leben für dich gab. Jesus ist nicht einfach eine Alternative im Leben. Er ist keine Option. Er ist deine einzige Hoffnung. Ich habe in verkürzter Form dasselbe meiner Arbeitskollegen gepredigt. Sie schrieb mir im Januar dann Folgendes. Das verstehe ich alles und gleichzeitig auch nicht. Hattest du schon dieses Gefühl? Ich brauche scheinbar noch mehr Zeit. Das erinnert mich an eine Geschichte, die Wilhelm Busch in seinem bekannten Buch Jesus, unser Schicksal schildert. Nach einem Bombenangriff der Alliierten wird Wilhelm Busch von einem Luftschutzwart zu einer Fliegerbombe geführt. Sie liegt mitten auf einer Rasenfläche und während er diese aus der Ferne beobachtet, weist ihn der Luftschutzwart darauf hin, dass diese Bombe kein Blindgänger sei, sondern mit einem Zeitzünder versehen ist. Diese Bomben konnten in 5 Stunden oder 24 Stunden in die Luft fliegen. Wilhelm Busch meinte in diesem Moment sogar das Ticken dieser Bombe zu hören. Und da setzt sich plötzlich ein Schwarm Spatzen auf diese Bombe. Und in diesem Moment entfährt es Wilhelm Busch und er ruft den Spatzen zu, Spatzen, ihr seid in großer Gefahr. Doch die Spatzen bewegen sich nicht, zwitschern sich fröhlich ein Lied zu. Mir scheint, dass das ein passendes Bild für unsere Zeit ist. Mit unserer Schuld, die wir vor Gott haben, sitzen wir ähnlich wie diese Spatzen auf einer Zeitbombe. Niemand weiß, wann sie hochgehen wird, aber sie wird es tun. Wenn du, der du hier sitzt, merkst, dass du zu einer Glaubensentscheidung aufgerufen wirst, mach nicht denselben Fehler wie diese Spatzen. Sag nicht wie meine Arbeitskollegen, ich brauche noch mehr Zeit. Was soll denn Gott noch alles tun, damit du endlich umkehrst? Er gibt seinen Sohn, der der eigentliche Hoffnungsträger ist. Dieser wird durch den Tod am Kreuz zum Schuldträger für dich, wenn du das im Glauben annimmst. Und damit wird er für dich und mich zum Hoffnungserfüller. Lass dich in seine Hände einzeichnen. Amen.